Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasando Jagdsafaris, exklusiv Shurian, Messer und Waffen, Jagdschule Kretschmar, Will und Apel.
Und dann haben wir dann angefangen, unsere Sachen in Boote zu laden, so große Holzboote, und sind dann von dem Stuart Lake, der 80 Kilometer lang ist, um die Ecke rum in den Fluss rein, den Touchy River, durch Stromschnellen. Und am Anfang, ich meine, wir waren gerade 20, 19, 20, 21, da mussten wir erstmal lernen, wie fährt man ein Holzboot, was 8 Meter lang ist, voll beladen mit 2 Außenbordern, durch die Stromschnellen den Fluss hoch. Ich habe zwar hier am Rhein meinen Bootsführerschein gemacht, weil mein Vater gesagt hat, du musst einen Bootsführerschein machen, den kannst du bestimmt gebrauchen. Da drüben haben sie alle gelacht, dass es einen Führerschein für Boote fahren gibt. Mittlerweile gibt es den dort auch. Und dann sind wir im Freddy hinterher durch die Stromschnellen, ja, und haben dann gelernt, den Touchy River hoch ist ganz lustig, das geht noch, weil du kannst ja tatsächlich auch anhalten, stehst in der Strömung, ist okay. Nur runter, da gibt es keine Bremse. Du bleibst zwar im Motoren, kannst du ausmachen, aber das Ding treibt immer noch auf die Felsen zu. Und da waren Felsbrücke, die waren so groß wie Häuser, kleine Häuser. Und das war schon, da haben dir die Haare zu Berge gestanden.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast, er ist nicht direkt aus Kanada gekommen, sondern war schon in Deutschland, ist der Michael Schneider von Driftwood Valley Outfitters. Wir hatten ja schon das Vergnügen auf der Jagd und Hund. Herzlich willkommen jetzt bei uns im Studio in Hannover.
Vielen Dank. Ist mir wiederum eine Ehre, hier sein zu dürfen. Und ja, über die Jagd zu reden, ist immer schön.
Bei dir ist ja das große Thema Kanada. Und deswegen, glaube ich, wäre das ganz cool, wenn wir mal anfangen, wie du überhaupt da hingekommen bist. Das hatten wir ja gar nicht so letztes Mal kommuniziert. Und ich denke, dass wir heute mal so ein bisschen um die, sagen wir mal, tieferen Geschichte und tieferen Einblicke auch in dich und in dein Unternehmen haben. Für alle, die zuhören, wir haben nochmal 2 Zigarren hier bereitgestellt. Mhm. Wir wollen das ja so ein bisschen hier etablieren. Deswegen feel free, kannst du gerne anzünden. Und wenn ihr das hört, könnt ihr natürlich auch mitrauchen.
Ja, danke für die Zigarre auch. Ja, wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass Leute einfach so entscheiden, vor allem in jungen Jahren, Deutschland zu verlassen und in ein anderes Land zu gehen. Ist schwierig, ist ein Riesenschritt, mit sehr viel Ängsten verbunden und so weiter. War bei mir überhaupt nicht der Fall. Mein Vater war passionierter Jäger, hat auf der ganzen Welt gejagt, hat mich, soweit es ging, immer mitgenommen, aus der Schule genommen und war schon als junger Bengel mit in Malaysia auf Tigerjagd, damals ohne Erfolg, aber Wahnsinnserlebnis. Würde ich gerne nochmal wieder hingehen und den Dschungel zu erleben. Ja, und dann unter anderem auch irgendwann ist er dann nach Kanada erstmal alleine für sich zu einer Elchjagd gewesen, Ende 70er Jahre, und hat dann ja Feuer gefangen und ist dann immer wieder dort zur Jagd, hat ihm einfach super gefallen und hat immer davon erzählt und geschwärmt. Und für mich war mein Vater das Idol, das Vorbild, mein Held im Leben. Und wie so wahrscheinlich für viele junge Jäger. Und er war zum Glück sehr, sag mal, willig, um mich aus der Schule zu holen und der Lehrerin zu erklären, dass es besser ist, in Kanada Englisch zu lernen, als wie in der Schulklasse. Und hat mich dann mitgenommen in die Wildnis. Das erste Mal, wie ich drüben war, in British Columbia, war ich 12. Und ja, das werde ich nie vergessen. Das Gefühl, die Gerüche, die Dinge, die da so geschehen, was man erlebt hat, diese Erlebnisse bleiben einem fürs Leben. Gerade beim ersten Mal, die ersten Eindrücke. Die ersten Eindrücke war einfach wow, Wildnis, Berge, Seen, Sümpfe, Wälder, endlos, Landschaft, Tierarten, von denen man nur irgendwo gelesen oder gehört hat, so richtig Natur pur. Ja, und ich weiß noch, das Erlebnis war praktisch ein Tag, an dem ich mit dem Kanu den Blue Lake, heißt der See, den gibt es heute noch sicherlich, logischerweise, und bin dort lang gepaddelt, habe Forellen gefangen und mit dem Kleinkaliber durch den Wald gestriffen und habe Kraus geschossen. Das sind so Haselhuhnarten. Und die gab es dann abends. Und allein schon das Zurückkommen zur Hütte und den Duft von dem Rauch, vom Lagerfeuer oder vom Kamin, was da rauskam. Und das blieb für mich eh und je Kanada. Und da habe ich schon entschlossen, da will ich mal leben. Und habe das auch meinem Vater gesagt. Und er sagte, ja, jetzt mache ich erstmal Schule fertig und dann schauen wir mal Ausbildung.
Dann war Schule doch wieder wichtig.
Ja, irgendwo braucht man die dann doch. Und ja, habe die dann fertig gemacht, habe dann Metzger gelernt, wollte zwar Koch, hatte ich viel Spaß dann am Kochen und habe auch immer weiter gekocht, auch zu Hause für mich selbst und so. Bin bei meinem Vater aufgewachsen, meine Mutter wohnte woanders. Da war ich dann in Sommerferien und so. Aber Kanada hat mich halt so beeindruckt, als junger Mensch schon, dass nach der Lehre ich immer noch wusste, da will ich hin. Und er hat das dann auch unterstützt und hat dann geholfen in dem ganzen Prozedere. Das ist ein ziemlich komplizierter Prozess gewesen und heute wahrscheinlich noch viel mehr. Das war 1987, so schon eine Weile her. Meine damalige Freundin, Frau seit der Zeit, kurz danach haben wir geheiratet, so, habe ich dann gesagt, ich gehe nach Kanada, kommst du mit? Und dann sagt sie, ja, okay. Und ja, dann sind wir mit 19. Erst, ich bin vor im Februar, sie kam im Juli, hat sie ihre Lehre fertig gehabt und ist dann nachgekommen. Ja, werde ich nie vergessen.
Wie lange wart ihr da zusammen?
Vielleicht ein Jahr oder so haben wir zusammen gelebt. Und,
das ist aber ein krasser Schritt dann auch, dann zu sagen, jetzt ziehe ich mit dem Kerl.
Leute schütteln nur den Kopf. Das geht ja gar nicht. Wie macht er? Und aber der, ich sage immer, der Trick ist der, wenn du das machst, wenn du jung bist, dann denkst du noch gar nicht über die Schritte und die Gefahren und die Dinge, die man aufgibt und was da auf einen zukommt. Wenn man jung ist, macht man Dinge und lernt dann vielleicht hoffentlich aus den Fehlern, die man tut. Und man tut viele. Fehler sind normal. Und schlussendlich haben wir diesen Schritt getan, dank meinem Vater und der Hilfe und auch finanzielle Hilfe, wobei er immer gesagt hat, ihr müsst euch eure Dinge selbst verdienen dort. Ich helfe mit dem Anfang, mit dem Start, mit dem Revier und finanzieren und so. Und wir haben dann auch, weil er hat eigentlich das angefangen, Jagdreisen dort drüben zu veranstalten, aber von hier, sind immer mit den Gästen mit rüber, hatte drüben seine Guides und so weiter und auch jemand, der das gemanagt hat. Aber wie ich dann rüber bin und dann meine damals Freundin nachkam, haben wir praktisch von null angefangen. Und wiederum, ich denke, heute war, wenn ich zurückblicke darauf, war das sehr wichtig. Es gibt immer wieder Schlüsselmomente, wo ich sagen kann, halt, den Fehler mache ich nicht nochmal. Das war damals sehr, hat sehr viel wehgetan, finanziell oder anderweitig. Aus Fehlern muss man lernen und die muss man erstmal machen. Und ich denke, dass das oft bei jungen Menschen heute das Problem ist, dass die gar nicht erst Fehler machen dürfen. Das wird so immer denen ferngehalten. Und wir haben auch immer versucht, bei unseren Jungs, wir haben zwei Jungs, die sind jetzt 26 und 28, die auch Fehler machen zu lassen und die auch das tun lassen, was sie gerne machen möchten. Nicht das, was wir denken, wir wollen.
Hast du vielleicht einen Punkt, wo du sagst, das habe ich damals echt, also das würde ich komplett nochmal anders machen? Also hast du da was?
Ja, da habe ich ein paar. Also auf jeden Fall, ich meine, ich habe Hauptschulabschluss, ja, also Minimum Schule war für mich eine Qual, in diesem Zimmer zu sitzen und da Dinge zu lernen und die dann wiederholen. Ich wollte raus, ich habe auch viel geschwänzt, tut mir leid, aber hoffentlich hören keine Kinder zu, das macht man nicht. Aber ich bin raus in den Wald und ich hatte immer einen Jagdhund, mein ganzes Leben lang immer Hunde gehabt, raus in den Wald und man hätte eine Business School machen sollen, dass man halt eben auch, ich sag mal, die Grundprinzipien und die Plattform lernt, über wie man ein Business managt. Ich habe viel von meinem Vater gelernt, was Business und Sales, also Verkauf, Marketing und sowas. Aber das war alte Schule und darf es nicht vergessen, er ist ja in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Das waren richtig harte Zeiten und wie man so schön sagt, harte Zeiten machen harte Männer. Und so geht dann der Kreislauf immer weiter. Aber der Punkt war, ich habe von null lernen müssen über Buchhaltung, die ganze das Administrative, die Vermarktung. Damals schau, da haben wir eine Anzeige geschaltet in der Wilden Hunden Pirsch oder so eine Fachzeitschrift halt. Und da gab es kein Handy, da gab es kein Internet, da war kein Fax. Das kam gerade raus, das war das neue Ding. Ich glaube, Telex gab es. Aber ansonsten Teletag, anrufen, ja. Teletag nicht auch. Aber da hast du eine Anzeige geschaltet, das war ein Brief oder ein Anruf an den Verlag und dann kam dann eine Rechnung und die Anzeige lief dann und dann kamen dann die ersten Briefe, die 10 Tage dauern, bis sie dann in Kanada ankommen und liest man die und dann schreibt man eine Antwort, dann wieder 10 Tage zurück. Ja, so ging das hin und her. Da hat man theoretisch mit dieser Anzeige aufs Jahr drauf eventuell jemand gebucht. Und ich will nicht nach heute springen, noch einen Schritt dazwischen. Ich habe dann irgendwann nach 2 Jahren oder im Jahr oder so eine Faxmaschine gekauft für $3,500. Das war viel Geld. Damals hat, ich sage jetzt mal, eine Elchjagd zu viel gekostet. Das war also praktisch richtig viel Geld. Und mein Vater hat noch gesagt, bist du verrückt, eine Faxmaschine? Das heißt, ich denke, wir brauchen es, es muss sein. Und er hat halt geholfen, aber er hat sich auch aus dem Geschäft rausgehalten. Er hat mich also schalten und walten lassen. Und diese Fehler, die man da gemacht hat, davon haben wir gelernt. Internet, wie es dann kam, sich da zu etablieren, denke, dass man da ein bisschen Schulung gebraucht hätte und dass es da besser gegangen wäre.
Ich finde das eigentlich ganz interessant, was du sagst, weil ich glaube, das Problem haben wir tatsächlich in der heutigen Zeit immer noch. Wenn ich jetzt mal einfach mal das so sehe, auch gerade wenn Leute mir sagen, ja, sie kommen gerade aus dem Studium und haben Business Management studiert. Das habe ich zum Beispiel jetzt auch studiert in London und ich denke mir die ganze Zeit immer, was habe ich da eigentlich genau gelernt und für was hat es was gebracht? Weil für die Firma, die ich jetzt hier gemacht habe, war genau das gleiche Problem, was du auch gerade gesagt hast. Eigentlich weißt du nichts, wenn du da gerade aus dem Studium rauskommst. Deswegen bevorzuge ich tatsächlich auch die Leute, die zum Beispiel, ein Freund von mir, der hat Hauptschulabschluss gemacht, hat dann eine Lehre gemacht zum Elektriker, ist dann von der Lehre zum Elektriker zum Techniker, nach dem Techniker noch Meister, dann Betriebswirt und dann erweiterter Betriebswirt und hat praktisch am Ende einen Masterstudiengang abgeschlossen. Aber ist von klein auf da durchgegangen. Deswegen, ich glaube, das hat sich tatsächlich nicht so sehr verändert, dass wenn Leute ein Business aufmachen, dass es da erstmal die Möglichkeit geben muss, sich überhaupt mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Auch gerade in Buchhaltung, was du eben schon angesprochen hast, das hat sich nicht verändert. Das war bei mir genauso. Da war ich auch am Anfang sehr, sehr perplex, was da alles dann dazu kam, gerade auch mit einer Firmengründung. Aber ich finde die Geschichte, die du da gerade erzählst, finde ich echt richtig krass. Sagen wir mal, dass man dann sich entscheidet, mit einer Person, die man seit einem Jahr kennt, dann einmal das komplette Leben umzustellen und zu sagen, okay, wir ziehen hier aus Deutschland weg und gehen da in das sichere oder von der sicheren Quelle weg und gehen so in das Ungewisse bei dem Ganzen rein. Was war denn die Idee dahinter von dem Business, was du dort machen wolltest? Also wie hat das angefangen? Wie hast du dir das vorgestellt, was du genau machen wirst?
Ja, weil mein Vater ja da schon Jagdreisen hin vermittelt hat. Das hat er so nebenbei gemacht. Er hatte eigentlich ein Baugeschäft, Immobilienbau, Erschließung und so. Und war passionierter Jäger und ist dann immer nach Kanada und verschiedene Gebiete auch mit Gruppen. Und das war dann auch meine Passion, das anzufangen, sagen wir so. Er hat dann, wie ich es angefangen habe, selber aufgehört. Und also der Plan war von Anfang an, halt eben Outfitting, Jagdreisen zu machen, zu veranstalten. Interessant war, da hätte man vielleicht auch besser machen können, dass man sagt, man arbeitet erstmal für jemand anders für ein paar Jahre. Ich hatte zwar ein gutes Team schon, was vorher schon da war, aber wir haben, wie gesagt, 1987 angefangen und da waren meine Frau und ich gerade 19, Anfang 20 und die Leute haben natürlich gedacht, wo bin ich denn hier gelandet, wer führt denn uns und so, es sind schon andere Führer auch da, aber ja, wir sind hier ich bin der Michael Schneider und die haben dann gesagt, ja, wo ist denn der Herr Schneider hier? Und dann ja, sind wir raus und haben dann viel gelernt. Das erste Revier, was wir gekauft haben damals, da war der Vorbesitzer, der war aus Stuttgart.
Was hat so ein Revier gekostet?
Kommt drauf an. Die Größen gingen damals zwischen, ich sag mal, $50,000 bis vielleicht 1 Million maximal. Und heute, ich sag mal, 200.000 bis 9 Millionen im Moment, je nachdem, was
wir tun. Aber du darfst dann auf diesem Grundstück machen, was du willst. Das ist dann deins, oder?
Nee. Das Jagdrecht dort ist, ich sage mal, in drei verschiedenen Ebenen aufgeteilt. Das einmal sind es die Ureinwohner, die dürfen auf ihrem traditionellen Land frei jagen. Das ist im Grundgesetz verankert, auch so viel und wann sie wollen. Das ist halt eben der Tradition angedacht, dass der Nahrungsbeschaffung oder auch Beschaffung für Zeremonien und sowas. Ob das jetzt Felle sind, die sie als Regalia verarbeiten, die dann auch in Zeremonien verwandt werden, oder ob das halt eben um Wildbret geht oder Fisch. Und dann gibt es den einheimischen Jäger, das Patentsystem in British Columbia. Man kennt es vielleicht aus dem Kanton Schweiz, in der Schweiz, Kanton Bern zum Beispiel, gibt es andere Kantone, Graubünden, glaube ich, hat auch Patentsystem, wo jeder Jagdscheininhaber im Jahr die Möglichkeit hat, einen Elch, einen Wapiti, zwei Schwarzbären, zwei Puma, ein Karibu, ein Schaf, Maultierhirsch, zwei und so weiter. Gibt es halt eben Limits und alle 2 Jahre kommt dann so ein Heftchen raus. Das sind die Regulations, nennt sich das. Das sind praktisch die Jagdgesetze oder Reglementierung aus dem Gesetz entzogen, dass man das sieht. Wie, wo, was, wann offen ist, wann Schonzeit ist, ob es irgendwelche Restriktionen gibt, wie zum Beispiel so und so viel Enten auf einer Seite oder wie auch immer da diese Wildart in dem Gebiet gemanagt wird. Und da kann man praktisch an der Tankstelle hingehen und kauft sich die Elchlizenz und Schwarzbär und zieht los und geht jagen als Einheimischer. Und der dritte ist halt eben die kommerzielle Jagd, die Outfitter durchführen, wie ich und meine Kollegen, wo man die Jagd verkaufen darf und hat dann praktisch einen Abschussplan oder ein Limit in diesem Bezirk. Und das ist exklusiv. Das heißt, ein anderer Outfitter darf nicht bei mir jagen, ich darf auch nicht beim anderen Outfitter im Revier jagen, es sei denn, wir hätten ein Abkommen. Und das muss auch schriftlich dann festgelegt werden, nachweislich. Und wir haben jetzt insgesamt, ich habe 2 Reviere selber, habe halt Lizenzen für noch 2 und haben noch 1 dazu gepachtet. Und alles zusammen hört sich jetzt viel an, ist aber für uns nicht, ist auch viel, aber es sind 1,3 Millionen Hektar. Fläche, die wir hier und da bejagen, davon, ich sag mal, sind es über 25 Camps, kannst du gar nicht alles wirklich instand halten. Ist gigantisch. Es gibt immer was zu tun. Und sind halt ganz andere Dimensionen und Richtlinien und Recht und so weiter. Der Trick ist, dass man ein Revier hat, wo man von den Einheimischen wegkommt. Das heißt, die Einheimischen haben halt eben das Recht, dort zu jagen und ist auch gesetzlich festgelegt, dass man das respektieren muss. Und das ist so, und dass da keinen Streit gibt. Problematisch wird es zum Beispiel bei der Steinschafsjagd. Ich habe jetzt keine Steinschafe selber. Stones Sheep heißen die, weil die Jagden sind so teuer geworden, die sind über 100.000 US-Dollar und als Einheimischer kann ich die Lizenz kaufen, ich glaube die kostet $80 und lass mich irgendwo reinfliegen und gehe los und schieße einen Steinschaf. Die einzige Auflage ist, der muss eine volle Drehung haben, der muss voll curl sein und da gibt es dann schon...
Darf ich da einmal kurz was zu fragen? Einheimisch heißt was?
Ja, British Columbianer, also Kanadier, der in British Columbia wohnt, dort Resident ist und den Jagdschein hat. Okay. Und dann Ureinwohner, Einheimische, nochmal ein anderes Thema, die dürfen zu jeder Zeit auf ihrem traditionellen Gebiet jagen, wie sie wollen, wann sie wollen.
Okay, aber Residence reicht oder ich muss in Kanada geboren sein, um das zu machen?
Nee, du musst einen Residence-Status haben, das heißt, du musst eingewandert sein und dann, glaube ich, sind es 12 Monate, dann hast du deinen Residence-Status, musst aber da wohnen. Kannst nicht nur gerade dahin gehen und Ferien machen. Ja,
gut.
Okay. Ich zahle die 100.000 nicht.
Ich habe gerade mal so überlegt hier.
Ja, überlegen viele. Aber ich sag nur mal, diese Tierarten produzieren halt eben hier in dem einen oder anderen Gebiet Konflikte. wo halt eben Einheimische sagen, der Outfitter hat die verjagt oder der Outfitter sagt, die Einheimischen sind dort zu früh reingegangen, vor der Saison geschossen, wie auch immer. Da gibt es so Streitfälle hier und da, aber ist nicht das Normalbild. Das Normalbild ist schon, weil es so viel Platz ist, darf es nie vergessen. British Columbia alleine ist doppelt so groß wie Deutschland, hat jetzt, ich glaube, 4,7 oder 5 Millionen Einwohner. Ja, Jäger haben wir vielleicht 110.000, also Resident Hunters. Und dann hast du die Ureinwohner, die eigentlich in der Regel nur darauf aus sind, halt eben Fleisch für die Familie zu besorgen. Und die nehmen kein Wasserflugzeug und fliegen irgendwo in die Wildnis. So, weil ich sagen will, wenn du als Outfitter ein Revier hast, wo schwierig reinzukommen ist oder teuer mit dem Wasserflugzeug, Hubschrauber dürfen wir bei der Jagd nicht benutzen, aber mit dem Wasserflieger. Bei uns ist zum Beispiel durchschnittlich $3.000, $3.500 ein Weg mit dem Flieger. Das sind $7.000 rein und raus. Das zahlt kein normaler Einheimischer, also britisch-kolumbianischer Resident-Jäger für eine Elchjagd zum Beispiel. Die fahren mit dem Auto irgendwo hin und haben dann noch ein Quad oder ein Jetboot und fahren Fluss hoch oder was ja auch Spaß macht. Die gehen meistens mit Freunden und in Gruppen und gehen dann jagen. Das ist dann sehr sozial. Weniger so die Einzelkämpfer, die da rausgehen. Vor allem, wenn du einen Elch da liegen hast, hast du ein bisschen was zu tragen. So ist schöner, wenn du in der Gruppe bist.
Ja. Du hattest eben gesagt, erstes Revier hast du abgekauft von einer Person in Stuttgart. Wie läuft das dann? Also die hat dann diese Rechte an diesem Revier praktisch vorher gehabt. Mhm. Und du kaufst ihm das dann ab oder kauft man das dem Land dann ab?
Mhm. Also da gibt es ein System, das ist ein Zertifikat, wie eine Besitzerurkunde. Und dieses Zertifikat gehörte diesem Herrn, der aus Stuttgart kam, der war dann schon verstorben. Ich habe den eigentlich nie kennengelernt und habe von der Witwe dann dieses Zertifikat erworben. Und damals war es noch so, dass das Zertifikat musste dieselbe Person sein wie der Outfitter. Und der Outfitter ist praktisch wie der Geschäftsführer bei einer Firma. Und der Geschäftsführer und auch Besitzer von dem Zertifikat war die eine und selbe Person, musste eine Person sein. Und dann haben wir in 2007 eine Gesetzesänderung bekommen, wo wir 78% vom Abschuss verloren haben. Das war eine Umschichtung vom Abschuss, der auf die Fläche gerechnet wurde. Das war neu, weil Outfits wurden erst in den 60er Jahren in British Columbia, etabliert. Die Regionen oder die Grenzen wurden da gezogen. Da gab es Verhandlungen, wo das dann erschlossen wurde, praktisch in Reviere oder in diese Outfits. Und das war da relativ locker. Da war also nicht die Größe gemessen an dem, was dort zu schießen war. Es wurde einfach verteilt, so wie es genutzt wurde, und man hat sich da irgendwie geeinigt. Zum Glück haben die das damals dort gemacht, weil ich kann dir sagen, zum Beispiel in Alaska ist das nicht so. Da kann also in einem Tal, wo gut ist, was weiß ich, auf welche Tierart, da können 3, 4, 5 Outfitter rein. Das ist nicht exklusiv für den Outfitter. Die fangen jetzt dort auch an und haben bestimmte Gebiete, wurde mir erzählt, wo auch Reviere etabliert werden, wo dann nur ein Outfitter drin ist und ein zweiter nicht rein darf. Aber stell dir vor, du hast einen super Platz, wo jetzt mega Elche sind und hast da auf einmal Konkurrenz, dass da 4, 5 Outfitter Leute reinfliegen und gehen da los jagen. Das ist eine unangenehme Sache.
Aber ich glaube, dass es bei den Amerikanern, wenn ich das richtig verstehe, ist das ja auch ein ganz kleines bisschen sowieso bei denen auch gerade bei der Jagd. Du hast ja in diesem Public Land, Sachen, die machen, hast du ja immer wieder, dass du da aufpassen musst, dass du nicht selbst erschossen wirst im Wald, weil ja in einem Gebiet dann auf einmal 20 Jäger dann da auf den Wapiti jagen. Und das ist ja, und 20 Jäger ist dann auch noch nett formuliert. Also ich habe da schon Camps gesehen, wo mehr Leute drin waren. Und hast ja eben gesagt, bei der Tankstelle kannst du Lizenz erwerben für sowas. Das gibt's ja in manchen Staaten da, ich weiß nicht, wie es jetzt in Alaska ist, aber zum Beispiel in Colorado ist es, glaube ich, Colorado kannst du auch Lizenz kaufen, kannst in Public Land jagen gehen, da gibt es natürlich dann auch wieder Outfitter, die Privatland haben, aber deswegen, ich finde das interessant, wie das da in Kanada gemacht wird, und natürlich, wenn du jetzt viel Geld für das Ganze bezahlst und eine Jagd machen möchtest, dann möchtest du natürlich auch nicht, dass du dann da in einem Tal und dann auf einmal dann da in einem Kilometer einen mit einem orangen Klamotten siehst oder nicht mit orangen Klamotten siehst, der dann gerade deinen Bullen vor dir voll vor dir erlegt, auf den du da jetzt gerade die letzten 10 Tage gepirscht hast, aber eher zufällig halt auch, ne? Deswegen ist das System ja, wie du es gerade gesagt hast, ja, dahingegen ein bisschen besser.
Ja, der Vorteil, den wir haben, ist, dass es von der Fläche her so groß ist und nicht so erschlossen ist. Natürlich gibt es erschlossene Gebiete mit Wegen, Forstwegen, wo auch die LKWs fahren, um das Holz abzufahren. Und da sind natürlich dann auch die Resident Hunters unterwegs und auch die Ureinwohner und eventuell auch ein Outfitter. Bei der Frühjahrsbärenjagd zum Beispiel, die wir Mitte Mai bis Mitte Juni machen, da sind wir auf diesen forstwirtschaftlichen Gebieten und Wegen unterwegs. Aber Schwarzbär ist nicht so das begehrteste Wild. Leute bevorzugen, ich sag mal, Elch als erstes, dann Wapit, die Maultierhirsch. Maultierhirsch ist eine Tierart, die von den Resident-Jägern sehr gerne bejagt wird. Dort gibt es schon so Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, wo du, da kannst du schon in ein Tal reinfahren. Kann sein, dass da 30, 40 Leute jagen.
Das Maultier ist auf Englisch Mule Deer, oder?
Mule Deer, ja.
Okay.
Ja. Und Weißwedel haben wir auch, aber je nachdem, weil es gibt auch bei uns Klimaveränderungen und auf einmal siehst du Maultier und Weißwedel in Gebieten, wo vorher keine waren. Und dann auf einmal hast du wieder einen strengen Winter, sind sie alle wieder weg. Aber es gibt so in den niedrigeren Lagen, vor allem an diesen großen Flusstälern, es hat der niedrigste Grund am Fraser und so entlang, der bis nach Vancouver runtergeht. Links und rechts davon und dann im Osten, Nordosten oben, Peace River, Peace Country, Fort St. John und so. Da gibt es auch gut Maultier. Und dann den Kootenays, auch wieder Wapiti. Das sind praktisch die Ostseite der Rockies, wo der Schneefall nicht so hoch ist. Und die brauchen Gras im Winter zum Äsen. Nicht wie der Elch, der knabbert Knospen und Äste und sowas. So die Tierarten, die das Gras brauchen, die müssen durch die Schneelage kommen. Und wenn zu viel Schnee ist und sie sind eh schon von den Läufen her zu kurz, kommen sie um. Und dann sind sie weg. Also Wapiti etabliert sich sehr gut gerade in vielen Gebieten, wo er vorher nicht war. Die dir hier und da. Aber ansonsten hast du im Frühjahr nicht viel Jäger draußen. Also vor allem, wenn du, ich sag mal, ein Stück fahren musst oder so, da siehst du fast keinen.
Okay. Wie ging das bei euch weiter, nachdem ihr, sagen wir mal, das erste Gebiet praktisch bezogen hattet? Wie seid ihr an die ersten Jäger drangekommen?
Abenteuerlich. Die ersten 3 Jahre hat mein Vater mir Jäger vermittelt.
Okay.
Ja, hat mir geholfen und er war ein sehr guter Verkäufer. manchmal Dinge erzählt, die nicht unbedingt dann vor Ort auffindbar waren. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, Vater, bei aller Liebe, ich möchte gern versuchen, meine Gäste selber zu buchen, damit ich denen erzählen kann, wie es ist. Und dann hatten wir da so eine interessante Unterhaltung und haben uns darauf geeinigt, dass wir uns also sehr lieben als Vater und Sohn und wir auch immer ein Bier zusammen trinken. Aber dass der Michael jetzt mal selber versucht, seine Gäste zu buchen. So hat er mir viel Glück gewünscht und dann habe ich losgelegt. Das war eine schwierige Zeit, weil da wirklich von null anzufangen, ich wusste zu der Zeit nichts über Messen. Wie gesagt, man hat wirklich nur die eine oder andere Anzeige geschaltet und dann sich auf die Leute verlassen, die schon mal da waren oder Bekanntenkreise, die einem Leute empfohlen haben, die dann kommen und so weiter. Messen haben wir dann, ich sag mal, vielleicht 89 angefangen oder so, 90 in den USA. Und das ist dann eine ganz neue Welt gewesen. Und dann haben wir dann angefangen dort. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, da gibt es bestimmt was Einfaches, aber man baut einfach auf und ich sage immer, wenn man auf eine Messe geht, ob das jetzt Dortmund war oder Salzburg oder Atlanta, wo wir jetzt sind mit Dallas oder in Reno oder egal wo, im ersten Jahr ist man mal ganz neu, alle gucken nur, und wer ist das denn und so, im zweiten Jahr, oh, den habe ich schon mal gesehen und im dritten Jahr, ja, da habe ich einen Prospekt von, mit dem habe ich geredet und so. Und dann baut man sich so langsam, ich sag mal, einen Namen, einen Ruf, eine Präsenz auf und auch das Branding und so. Und nach, ich sag mal, über 30 Jahren, jetzt fast 38 Jahre, ist es so, dass man eigentlich bekannt ist und die Leute, die dann jetzt, ich sag mal, diese Tierart suchen, die man hat, die kommen dann schon und vergleichen dann alles gut und fragen aber dann auch im Detail und wissen, wir sind schon lange da und wissen, ja, ist nicht jeder erfolgreich, ist Jagd, aber wie geht's dazu, wo bin ich da untergebracht, wie ist da die Verpflegung, wie ist da wie sind die Guides, wie geht der Outfitter um mit einer Situation, wenn was schief läuft, weil es alles immer wunderschön, wenn alles perfekt läuft, aber in der Welt läuft nichts immer perfekt, es passieren immer mal Dinge und dann muss man mit diesen Dingen auch klarkommen und die auch zu regeln wissen.
Ich stelle es mir wirklich, also ich meine, ich habe mehrere Leute, die sagen wir mal, im Ausland ein Business haben oder auch beziehungsweise aufgebaut haben, aber das ist dann meistens in Ländern, wo auch eine Infrastruktur dahinter ist. Deswegen, ich bin da wirklich fasziniert und könnte dir da auch wirklich stundenlang zuhören. Auch bestimmt meine Familie, weil die sind absolute Kanada-Fans. Die haben sich auch, glaube ich, dieses Goodbye Deutschland, ich weiß nicht, ob du das kennst, da sind ja auch mehrere ausgewandert, die sie da gefilmt haben. Meine Mama war immer, Kanada ist, Kanada ist das Richtige. Aber deswegen, ich finde das wirklich spannend. Wie ging das mit den Jägern? War das für dich, also als ich sag mal jetzt als Geschäftsführer von dem Ganzen, du hast ja dann auch selber geführt, aber wie war das für dich gerade am Anfang? Ich will jetzt nicht sagen, dass man da ja vielleicht nicht so den Plan hat, aber ich denke, dass man mit einer Zeit natürlich dann auch da mehr drauf kommt und du bist dann aus Deutschland da hingekommen. Klar, hast du vorher dann Reisen dorthin gemacht, aber da stelle ich mir dann auch ziemlich krass vor, wenn du dann auf einmal dann da stehst und sagst, yo, ich bin der Michael Schneider und ich führe sie jetzt heute hier auf ihren Elch schauen wir mal, was kommt bei dem Ganzen. Wie war das für dich und wie war das für die Kunden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist.
Also, ich will dir jetzt nicht unterstellen, dass du keine Ahnung hattest.
Nein, das ist die Wahrheit und ist reell. Das Glück, was ich hatte, war, dass ich Guides, die mein Vater vorher schon eingestellt hatte, die für ihn gearbeitet haben, übernehmen konnte. Und das zweite Glück, was ich hatte, war, dass in dem Revier, was ich von dem Stefan Weibler hieß, der von der Witwe von ihm, von der Delia übernommen hatte. Da war ein Ureinwohner, der von einem Reservat namens Tachi Reservation kam. Der war für diesen Stefan Weibler vorher am Führen für viele Jahre. Und der kannte jedes Camp, jeden Trail. Das musst du dir so vorstellen, wir sind mit dem Auto, wo wir am Anfang drin gelebt haben hinten und haben das da am See geparkt und haben da auf der Pritsche hinten auf dem Pickup geschlafen, ins Reservat gefahren. Das erste Mal, wenn du da reinfährst, ist es sehr abenteuerlich. Man weiß nicht, was da auf einen zukommt. Und dann habe ich mich da mit Freddy getroffen, Freddy Williams. Und ja, unten am See das letzte Haus links. Dann fummelt man sich da durch und fragt und so. Und dann irgendwann landet man da. Und dann stand er schon da und war am Lachen und sich am Freuen, dass wir da sind. Und dann haben wir dann angefangen, unsere Sachen in Boote zu laden, so große Holzboote. Und sind dann von dem Stuart Lake, der 80 Kilometer lang ist, um die Ecke rum in den Fluss rein, den Tachi River, durch Stromschnellen. Und am Anfang, ich meine, wir waren gerade 20, 19, 20, 21, da mussten wir erstmal lernen, wie fährt man ein Holzboot, was 8 Meter lang ist, voll beladen mit 2 Außenbordern durch die Stromschnellen den Fluss hoch? Ich habe zwar hier am Rhein meinen Bootsführerschein gemacht, weil mein Vater gesagt hat, du musst einen Bootsführerschein machen, den kannst du bestimmt gebrauchen. Da drüben haben sie alle gelacht, dass es einen Führerschein für Boote fahren gibt. mittlerweile gibt es den dort auch. Und dann sind wir mit Freddy hinterher durch die Stromschnellen, ja, und haben dann gelernt, den Tachi River hoch ist ganz lustig, das geht noch, weil du kannst ja tatsächlich auch anhalten, stehst in der Strömung, ist okay. Nur runter, da gibt es keine Bremse. Du bleibst zwar im Motoren, kannst du ausmachen, aber das Ding treibt immer noch auf die Felsen zu. Und da waren Felsbrücke, die waren so groß wie Häuser, kleine Häuser. Und Das war schon, da haben dir die Haare zu Berge gestanden.
Ich stelle es mir einfach nur als pures Abenteuer vor. Also wenn man das, wenn du gerade sagst, du hast das auf einer Serviette, hast du die, hast du das draufgemalt, was der, was er dir im Pub gesagt hat. Das hört sich ja wirklich genau an wie im Film. Mega, mega spannend. Was mich interessieren würde, gerade auch für dich, wie du die, sagen wir mal, die zu den Indianern oder beziehungsweise zum indigenen Volk, wie ihr das dort aufgebaut habt, auch gerade die Projekte, die ihr heutzutage auch mit denen habt, wie das Ganze da zustande gekommen ist. Weil ich denke hier auch, dass das für die auch nicht einfach ist, da Leuten zu vertrauen, vor allen Dingen, die auch vielleicht gar nicht aus dem Land kommen. Wie ging das? Also wann habt ihr das angefangen, auch das zu pflegen, dass das, sagen wir mal, wie jetzt zum Beispiel auf der Dortmund-Messe warst du ja auf dem Stand der Tackler. Deswegen, ich glaube, das ist noch ein spannendes Thema.
Ja, es ist ein sehr spannendes Thema und da habe ich, glaube ich, am meisten noch gelernt. Und zwar muss man darüber nachdenken, dass man der Sache bewusst wird, weil in British Columbia gab es nie irgendwie einen Krieg oder für den meisten Teil von BC gibt es kein Abkommen. Es gibt Gebiete jetzt, wo Abkommen unterschrieben wurden. Aber grundsätzlich war es so, dass das Kolonialsystem kam, die Engländer kamen, haben sich dort einfach niedergelassen und dann mit der Hudson Bay angefangen, Fälle nach England zu schicken, hauptsächlich Biber, bis fast zur Ausrottung hin. Und der Indianer oder der Ureinwohner hat halt immer auf dem Land gelebt und hat gesagt, wir leben mit dem Land hier, wir leben mit den Tieren, gibt es auch noch Platz für andere. Die haben das nie als Konkurrenz gesehen, sondern mehr als, die sind mit uns hier, die Weißen jetzt und so. Und da gab es ein Miteinander. Natürlich gab es dann auch wahrscheinlich schon Reibereien und so, aber dieses System hat dann, oder da war natürlich ein System dahinter, um den Ureinwohner entweder mit einzubinden oder zu integrieren in das neue Kanada und auch die Ressourcen abzubauen, ob das jetzt in dem Fall war es dann eben Felle und dann Gold und dann nachher Holz und heutzutage geht es halt eben mit der Industrie und mit den ganzen Maschinen und so weiter um Erze, um immer noch Holz, sehr viel Öl, Gas und so weiter. Und die Ureinwohner klagen und sagen, halt, wir waren hier logischerweise zuerst. Und dann gibt es tatsächlich ein Datum, dass sie nachweisen müssen, dass sie vor 1886 dort waren. Und müssen nachweisen, dass sie dort waren auf diesem Fleck. Und die Frage für den Richter ist immer, welcher Stamm war dort und dass die Indianer dort zuerst waren oder die Ureinwohner, ist logisch, aber welcher Stamm? Und da kommt es halt auch immer darauf an, in welchem Zeitraum man da schaut, ob das vor 100 Jahren waren, da war es vielleicht der Stamm, dann vielleicht 50 Jahre später hat ein anderer Stamm dieses Tal übernommen, wie auch immer. Und diese Overlap nennt sich das, also wo es überlappt, sind so umstrittene Ländereien, wo das System wie wir es kennen, unter dem Lizenzsystem, wie wir ja auch die Outfitter-Lizenz haben, gibt es halt eben auch die Lizenz für zum Holzeinschlag oder für eine Mine, wo dann eben Kupfer oder Gold oder jetzt auch Nickel für die Batterien, für elektrische Autos und so weiter abgebaut werden. Und da gibt es dann halt eben Firmen, die sagen, wir arbeiten mit den Ureinwohnern. Und dann gibt es Firmen, die sagen, nee, machen wir nicht. Und dann geht es dann teilweise vor Gericht oder die machen eine Blockade. Da gibt es dann schon Streitereien. Der Staat sagt, einigt euch, findet eine Lösung, weil wenn es vor Gericht geht, da werdet ihr immer verlieren. Die Ureinwohner werden gewinnen. Aber es dauert halt eben Jahre. Das Problem ist, dass wir in einer Zeit leben, wo man eigentlich diese unsicheren Grundbesitzbestimmungen oder wem gehört das Land, damit leben muss. Aber es ist auch ich habe es als eine Möglichkeit gesehen, um mit den Ureinwohnern zusammenzuarbeiten. Das heißt, Das erstere, was wir 87 gekauft haben, haben wir immer noch. Aber 2007 wurde uns das schwer reduziert. 2012 wurde das voll umgesetzt. Und da hatten wir dann wirklich nicht mehr genug Abschuss, um davon leben zu können. Da musste ich entweder aussteigen oder dazu kaufen. Und meine Frau und ich haben entschieden, dass wir uns erweitern und haben dann eben geguckt, was wir uns erlauben können, wo wir hingehen, was die Gegebenheiten sind. Man muss dann wissen, in was man investiert. Du kannst nicht in was investieren, wo nachher, was weiß ich, wie du gesagt hast, 20 andere orangene Westen durch den Wald laufen und du dem Gast keine Wildnisjagd anbieten kannst. Das muss halt eben von der Lage her und von den Tierarten her, was man anbieten möchte und die Qualität der Jagd und so weiter, dass es da von her passt. Und da haben wir dann ein Revier gekauft, Nordende vom Takla, das geht 120 Kilometer von da nördlich, sind ich sag mal ungefähr, ich müsste jetzt lügen, ich sag mal 400.000 Hektar oder irgend sowas. Und das Revier war ganz anders wie das andere. Wir sind dort auf, wir haben dort eine schlechte Beziehung geerbt vom Vorbesitzer, der mit den Ureinwohnern sich da angelegt hatte und wo der Name Outfitter eher ein Schimpfwort war. Dann haben die intern sehr viel Probleme zwischen den Familien und man ist da so ungesehen gewesen. Zu dem Punkt hin, dass wir bedroht wurden, es wurde eingebrochen, wir haben Sachen geklaut bekommen, die haben uns Dinge zusammengeschlagen, unsere Guides mit den Gästen auf der Straße bei der Frühjahrsbärenjagd angehalten, mit dem Gewehr bedroht und haben gesagt, macht euch von unserem Land und so. Es war also richtig ernst. Daraufhin habe ich mich mit dem Häuptling versucht, Kontakt aufzunehmen. Das hat eine ganze Weile gedauert. Und dann irgendwann hat er dann mal geantwortet und dann haben wir uns getroffen und haben uns ausgesprochen und haben gesagt, das war ich nicht. Der hat dann eben Problematiken gebracht, die auf jemand anders seinen Dreck gewachsen waren. Und da habe ich gesagt, das so lebe ich nicht, so bin ich nicht. Ich möchte ein Miteinander suchen. Und wie können wir zurechtkommen, sodass wir nicht nur geduldet sind, sondern vielleicht sogar auch von der Bevölkerung her erwünscht sind. Mein Ziel war es, und zwar aus vielen Gründen, unter anderem dem, dass wir dann ein gesichertes Einkommen haben und unsere Existenz gewollt, gewünscht und auch da deswegen geschützt wird von den Ureinwohnern, die ja schlussendlich irgendwann das Recht zu diesem Land bekommen. Das ist eine Frage von, wann das vor Gericht kommt. Und auch möchte ich das überhaupt menschlich, dass wir was Positives sind für die Leute, die da draußen sind. Und da hat sich wann hat das angefangen? Vor 6, 7 Jahren, eine Freundschaft draus entwickelt und eine sehr intensive, wahrscheinlich weit darüber hinaus, was normal ist, eine Verbindung mit dem Stamm und den Stammesmitgliedern und vor allem mit der Jugend. Und das Thema war halt eben Alkohol, Drogen, was fast in jedem Haushalt ein Thema ist, irgendwie was Positives denen anbieten zu können durch unseren Tourismus und das Jagdbusiness, dass man sagen kann, das, was wir tun, hilft uns. Und dann kam eben der Entschluss, dass man bei den Kindern, bevor sie mit Alkohol und Drogen experimentieren, die mit einbindet zu versuchen. Und dann haben wir ein Lehrsystem entwickelt, ein Konzept, wo mein ältester Sohn mitgeholfen hat. Und haben praktisch ein 3-Jahres Lehrprogramm zusammengestellt, das Highschool mit dabei hat, das die traditionellen und kulturellen und auch spirituellen Lehren vom Stamm mit einintegriert. Die wird von denen dann im Camp bei uns gemacht und dann die Schule, also unser Business halt eben das Vermarkten, das Instandhalten von Infrastruktur, das Zerlegen und Abtransport und Zerwirkung und auch das Zerlegen und Metzgern vom Wildbrett und so weiter. Halt eben 3 Jahre volles Programm. Die sind zwischen 150 und 200 Tage bei uns. Das sind 4 Jungs. Wir fangen jetzt ein Programm an für Mädels. Haben 2 also drei Damen, die uns da mithelfen auch. Zwei vom Stamm, eine ist unsere Angestellte. Und wollen für Mädchen auch so ein Programm aufbauen.
Darf ich mal einmal fragen, wie es überhaupt dazu kommt, dass dieses, sagen wir mal, dieses Problem so entsteht, gerade Alkohol und Drogen? Wie kommt es dazu?
Das ist eine Geschichte, die am besten von den Personen erzählt wird. Also ich kann erzählen, was ich gesehen habe, ohne jetzt irgendwie, das ist die schwierigste Geschichte überhaupt zu erklären oder zu erzählen, weil man, da gibt's das Potenzial, dass man die Leute eigentlich beleidigt, denen man helfen möchte. Deswegen ist, okay. ist aber der Hauptpunkt war der, dass dass Kanada oder die Regierung oder damals die englische Krone mit der Kirche zusammen die Familienverbünde und sowas in Reservate gesteckt haben. Dann gab es dann dort Regelungen, die durften dort auch nicht raus und keine Gruppen größer wie 12 Männer. Ganz komische Regeln, um die unter Kontrolle zu halten. Und dann wurde der kam dort ein Flugzeug, die meisten waren sehr abgelegen, und haben denen die Kinder weggenommen und haben die in Internate gesteckt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du mitten irgendwo in der Wildnis lebst, hast dein ganzes Leben dort verbracht, hast nur deine Sprache gesprochen, nur deine Kultur gekannt. Die hatten ein System, was erfolgreich war, sonst wären sie ja verhungert. Die hatten eine perfekte, funktionierende Sozialfunktion. Und da gibt's ganz tolle Sachen, die wir jetzt lernen, durch diese Zusammenarbeit auch, wie die was gemacht haben und warum. Das wurde denen alles genommen. Es wurde alles verboten. Die durften ihre Sprache nicht sprechen. Man hat den Kindern die Haare abgeschnitten und die Haare sind was sehr Bedeutendes. Die haben auch religiöse Bedeutung und in den Haaren sind Erinnerungen und so weiter. Die werden eigentlich nur geschnitten, wenn man leidet, weil jemand gestorben ist, der einem nahe war, wie jetzt ein Kind oder ein Elternteil oder so. Und die werden dann auch verbrannt. Und da gibt's eine Zeremonie drüber. Und musst dir vorstellen, die Kinder werden alle in den Flieger gepackt und die ihre Kinder nicht gehen lassen wollten, die wurden verhaftet. Die Polizei war gleich mit dabei. Und so hat man diese Kinder zu Tausenden in diese Internate übergesteckt. Dort wurden sie, ich war nicht da, so kann ich nicht sagen. Ich kenne aber Geschichten von Leuten, die dort waren, also erste Grad, hab's von Leuten gehört, die da waren, die wurden dort misshandelt. Ich habe auch von anderen gehört, die haben gesagt, so schlimm war es nicht. Und dann der Nächste sagt wieder, aber bei mir war es noch schlimmer. Und so, es gibt halt eben diese Wahrheitsberichte. Und da war sogar jetzt bei der Oscarverleihung ein Film, glaube ich, heißt Sugarcane. Der spielt um solch einer Schule und die Geschichte, wo das alles herkommt. Und dieses Trauma wird immer weitergegeben, diese Misshandlung und so weiter. Und das sehe ich mit den Kids, dass das einfach von den Ureltern zu den Eltern, zu den Kindern und so weiter immer wieder weitergegeben wird. Und Alkohol und Drogen dient dazu, um das zu vergessen.
Ausweg, ja.
Um einfach sich zuzudröhnen, dass man da nicht daran denken muss, wie man vergewaltigt wurde oder misshandelt wurde und verprügelt wurde oder was auch immer. Und es ist ganz interessant, aber sehr traurig. Und ich sehe es aber als was, wo wir was Gutes für tun können. Und wir können uns da mit einbinden. Wir machen neben diesem Jugendprogramm auch noch Trips und helfen bei anderen Jugendtrips, wenn die rausgehen auf eine Kajaktour für eine Woche. Dann gehen wir mit den Booten mit, transportieren die Lebensmittel. Die ganze Schule war schon mit uns Trappen draußen. Wir haben im Sommer in den Bergen ein Mädchencamp gehabt. Da waren 14 Mädels, da waren 11, die wollten gar nicht mehr nach Hause. Die haben gesagt, wir verstecken uns, wenn der Flieger kommt. Und ja, halt eben, und diese ganze Arbeit im Moment verändert vieles. Vor allem hat der Stamm jetzt angefangen, in Tourismus selber zu investieren, sehen, dass das Lebensqualität bringt für die ganzen Familien, nicht nur die Kids, sondern dass, wenn die nach Hause kommen, ändern die auch Dinge zu Hause bei sich und im positiven Sinn. Und der Stamm hat sein eigenes Revier im Moment. Die haben eine Fischerlodge auf Steelhead, was super erfolgreich ist. Haben so ein Fischercamp, was auch voll läuft. Und sehen den Wert im Tourismus, dass sie auch weiterhin da rein investieren wollen.
Erstmal vielen, vielen Dank für deine Arbeit da, weil es gibt tatsächlich im Moment eine Fernsehserie, ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast. Du hast ja einen Gürtel an von Yellowstone. Es gibt von Yellowstone eine Serie, die praktisch davor spielt. 1923 heißt die. Und da ist tatsächlich ein Teil davon, der von diesen Internaten in USA und in Kanada tatsächlich handelt. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber es ist so dargestellt worden, auch wie du es gerade beschrieben hast, dass auch dort versucht wurde, natürlich die Kirche und der Glaube dann auch in die Leute mit rein zu prügeln. So wurde es zumindest in der Serie dargestellt. Deswegen erstmal da vielen, vielen Dank, dass du die Arbeit da machst. Und stelle ich mir auch ziemlich krass vor, da das ganze Herzblut in das Ganze reinzustecken.
Wir machen es gerne. Also es bin nicht nur ich, meine Familie und machen es gerne und immer wieder in der Verbindung mit unserem Tagesgeschäft halt eben das einzubinden. Und das Ganze ist eine Lehre. Und in dieser Lehre kommen die Kinder auch mit uns auf die Messen. Die waren jetzt in Atlanta mit, letztes Jahr mit in Salzburg, Dortmund. Die sehen dann auch mal eine andere Welt. Sie kommen aus dem Reservat und sagen, hey, cool. Und halt eben auch das Netzwerk, was man über die Jahre hinweg aufgebaut hat, ob das jetzt bei Krieghoff ist, die kriegen eine Werkstour da, bei Leica. Und die sehen Dinge, wir waren bei Red Bull. Das sind eben die Connections, die man so über die Jahre hinweg bekommt. Und die Leute sind alle sehr hilfsbereit und helfen auch unserem Programm mit Ausrüstung. Icefox gibt die Kleidung und so weiter. Das ist natürlich auch cool. Und da kann man auch sagen, die Jäger, die bei uns buchen, todernst, 15% von den Einnahmen, die wir haben, gehen wieder zurück in solche Projekte und Programme und die Dinge, die wir mit den Kids machen. Und ich denke, dann kann man auch die Jagd anders erklären. Wir bringen das ganze Wildbrett zurück. Wir bringen Felle zurück. Da werden Trommeln draus gemacht oder Handschuhe oder Mokassins, Maklaks, Gewehrtaschen, Munitionsbeutel, alle möglichen Dinge, die aus diesen Fellen gemacht werden, aus dem Leder gemacht werden und so weiter. Es gibt eine Zusammenarbeit und wir sind heute erfolgreich, möchte ich sagen, gewollt und erwünscht und hoffentlich können der ein oder andere das so weit lernen und erfolgreich sich darin etablieren, dass sie selber mal so ein Tourismusgeschäft aufbauen oder übernehmen und führen.
Was mich noch interessieren würde, wir sind schon eine ganze Weile am Sprechen, deswegen meine letzte Frage tatsächlich an dich, aber ich glaube, die kannst du wahrscheinlich auch nicht so kurz beantworten. Dieses ganze Programm Hunt to Survive, was jetzt mit Niklas on Fire auch bei YouTube ist, das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja damit mit in dem Ganzen involviert gewesen. Vielleicht könntest du da auch nochmal drauf eingehen.
Ja, gerne. Ich bin letztes Jahr darauf angesprochen worden, ob ich Interesse hätte, an einem Konzept mitzuarbeiten oder zu helfen. Und das ist so ein Überlebenstrip von drei Jungs. Und die wollten vom Tacklerstamm, wenn es bei uns dann stattfinden sollte, was dann noch passiert ist, vom Tacklerstamm jemanden mitnehmen. Und da hatten wir dann, die haben dann Interviews gemacht, ich habe das ausgeschrieben. Und da ist dann ein Mädel mit, die heißt Milan, mit ihrem Hund Gordy. Und die sind dann los ohne Lebensmittel, also ohne Essen, losgezogen. Und wir haben denen schon die Route grob vorgegeben, von A nach B. Und es läuft jetzt gerade an YouTube. Ich glaube, die letzte Sendung ist auch schon in YouTube eingestellt worden. Ist bei uns in der Mitte vom Revier, vom zweiten Revier, findet das statt und zeigt auch, wie hart die Landschaft ist und wie welche Pflanzen Stacheln haben, was man essen kann oder nicht.
Also ich muss auch ehrlich sagen, ich fand es richtig krass, den Frust in den Gesichtern dort zu sehen. Ja. Es war, glaube ich, ich glaube, sie hatten sich das ein ganz kleines bisschen einfacher vorgestellt, kann man das so sagen?
Ich weiß nicht, ich denke schon.
Also ja. Deswegen, ich fand's ganz cool, das Ganze da gesehen zu haben. Und es sind ja auch sehr viele Sponsoren tatsächlich auch mit in dem Ganzen involviert gewesen. Fand ich super interessant. Wie gehst du da vor? Also welche Routen hast du da ausgewählt? Wie habt ihr das gemacht?
Ja, das ist eigentlich sehr ähnlich zu anderen Gesprächen, wenn jemand Interesse an einer Reise hat. Da gibt es dann die Vorstellung und dann gibt es die Realität. Und ich fühle mich immer so als Übersetzer dazwischen, wo ich dann eben die Vorstellung mit der Realität zusammenbringe. Und das war dort nicht anders. Hab dann einen Vorschlag gemacht und habe gesagt, wenn er da anfängt und losgeht über die Berge, erstmal ist es eine traumhafte Landschaft. Man kriegt das dann auch zu sehen. Dort gibt es verschiedene Tierarten, die sie jagen können. Dass sie auch Fleisch haben. Dann kam aber auf einmal kaltes Wetter, die Murmel waren weg. Milan hätte Murmel schießen können, das war so der Plan. Dann hätten sie Fleisch gehabt, Schneehühner. Dann haben sie zwei kleine Hühner erwischt. Das war dann das einzige Fleisch am Berg. Dann sind sie dann runter zu einem See. Ich will nicht zu viel erzählen, vielleicht will sich jemand anschauen, das ist an YouTube und heißt Hunt to Survive, aber wie sie am See dann unten waren, war ganz lustig. So richtig schöne Anfangsfehler, wie ich sie auch gemacht habe. Also Kanu umkippen und in die falschen Pflanzen greifen und ausrutschen und wie es so schön geht und zu viel Gepäck haben und. Ist richtig cool. Wir freuen uns auf die zweite Staffel. Da gibt's eine oder kommt eine. Und ja, mehr will ich dazu nicht sagen. Man sieht's dann dort. Ich weiß nicht, was Niklas schon erzählt hat. Aber ich glaube nicht viel, nur es wird eine zweite Staffel geben.
Wir haben Niklas tatsächlich gestern auch nochmal eingeladen, der wird auch nochmal kommen, deswegen ich werde auf das ganze Thema da auch nochmal mit ihm jetzt richtig drauf eingehen, weil ja auch die Folgen sehr, sehr erfolgreich bei YouTube sind. Also für die Leute, die sich das angucken wollen, Niklas on Fire, Hunt to Survive, ist wirklich ein Hingucker und sollte man sich auch wirklich mal reinziehen, weil man sieht die ganze Zeit dort ein paar unglückliche Gesichter, die aber ein richtig geiles Abenteuer da miteinander gemacht haben. Und ich glaube, dass die Gruppe auf jeden Fall auch danach richtig hart zusammengeschweißt sind und dass das auch auf jeden Fall ja ein Erlebnis fürs Leben war für die.
Ja. Und da war nichts gestellt dran. Das ist so. Und ich habe nur geschmunzelt die ganze Zeit, weil ich habe mich da selber gesehen vor 30 Jahren, weißt du. War cool.
Michael, wie kann man für die Leute, die jetzt sagen, mit dir muss ich unbedingt jagen gehen, wie kann man dich am besten erreichen? Wie kann man mit dir ins Gespräch kommen und wie bucht man bei dir eine Reise?
Mhm. Ja, entweder auf den Messen, am Stand vorbeikommen. Wir sind also immer in Salzburg. Aber ansonsten übers Internet huntdriftwood.com oder E-Mail michaelinthemountains@gmail.com. Dann gibt es auch einige Buchungsagenten in Deutschland, Europa, die uns auch vertreten. Jederzeit. Wichtig ist, dass man sich informiert über die Gegebenheiten, egal wo man bucht für solche Reisen, ob es jetzt bei mir ist oder bei jemand anderem. Und was man auch wissen muss, ist, dass man dass leise Kleidung sehr wichtig ist, gerade bei der Elchjagd, wenn man im Wald jagt. Und dass man mental sowohl wie auch körperlich darauf vorbereitet ist, auf so eine Reise. Es ist nicht so, wie als wenn man hier jagen geht oder selbst in Afrika. Es ist anders. Und da ist dieses Hunt to Survive eigentlich eine schöne Sendung zum Schauen, weil die kriegen, ich meine, das ist jetzt extrem, aber man sieht Dinge, die reell sind. Und so ist es dort.
Welche Möglichkeiten bietest du an zum Jagen? Also es gibt Büchse, ich glaube, oder erzähl du mal.
Ja, wir dürfen mit Bogen, Armbrust, Schwarzpulver, Vorderlader ist im Moment so ein bisschen ein Trend. Wir haben selber auch zwei rechtshändige und eine linkshändige mit Steinschloss. Ist eine coole Jagd, muss man da ran. Oder normal mit der Büchse jagen gehen. Tierarten haben wir Bär, Schwarzbär, dann haben wir Schneeziege, Elch, Wapiti fangen wir jetzt an. Wir haben eine coole Herde, die sich etabliert hat, die wir jetzt anfangen zu bejagen. Und dann im Winter machen wir die Fallenjagd, also richtig Trapperleben. Reell, wir sind draußen mit Schneemobile, bringen Luder raus. Auf Wunsch der Ureinwohner fangen wir Wölfe, um halt eben eine Balance wieder darzustellen, weil im Moment die Wölfe etwas hoch sind.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier hingekommen bist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin komplett fasziniert von dem, was du da erzählt hast. Und ich habe dir ja auch eben so ein bisschen gesagt, dass für mich auch immer tatsächlich ein Traum war, auszuwandern. Vielleicht muss ich es dann auch nochmal irgendwann machen, wenn alles gut klappt mit der Firma. Aber ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Und ich würde dich sehr gerne einladen, wenn du das nächste Mal in Deutschland bist, dass du nochmal bitte zu uns kommst und wir dann die nächste Folge aufnehmen, weil ich glaube, du hast noch ganz, ganz viel uns zu berichten und ich denke, da können wir auch nochmal ein paar Themen finden.
Super, nee, ich habe zu danken. Das ist eine Möglichkeit, auch eine Geschichte zu erzählen und ich finde das eine coole Plattform und du machst einen super Job. Also mir macht Spaß, auch hier zu sein. Danke.
Vielen Dank, Michael.